Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Checkpoint Fintech. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, im Rahmen der Checkpoint-Reihen lassen wir immer mit Expertinnen und Experten den Monat Revue passieren. Und in dem Fall natürlich, wie es der Name verrät, schauen wir auf den Fintech-Markt. Das tue ich heute gemeinsam mit Nina Meyer von Earlybird und Barbot Namini von HV Capital, also zwei der ganz großen VCs heute hier am Mikrofon. Beide natürlich Fintech-Experten. Unser dritter Experte, Kaspar Schlenk, hat heute frei, ist beim nächsten Mal wieder dabei. Aber nichtsdestotrotz, wir haben tolle News besprochen, haben sehr viel über Payment gesprochen, über Lending, über das IPO-Klima. Wir haben über eine neue Konferenz in Berlin gesprochen und recht ausführlich über Secondaries. Und wir haben die kleine Frage gestellt, was ist denn eigentlich die Bank der Zukunft? Also viele spannende Themen. Jetzt, wie gesagt, mit Nina Meyer von Earlybird und Barbot Namini von HV Capital. Viel Spaß dabei.
Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Checkpoint Fintech. Nina, Barbot, hallo ihr beiden.
Hi Jan, hi Barbot, hi.
Neue Konstellation, also an dieser Stelle liebe Grüße an den Kasper, der hat heute frei, ist wahrscheinlich in Vorbereitung seines Events gerade, ne? Der macht ja die OMR Fintech-Konferenz gerade, hat wahrscheinlich viel um die Ohren. Aber ihr beiden, ihr kennt euch auch, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ja. Und apropos Events, vielleicht gehen wir mal damit kurz rein. Ihr wart, glaube ich, beide auf der, ich weiß nicht, spreche ich es richtig aus, auf der Vibe? Ist das richtig so, ja?
Ja, Feel the Vibe.
Würde ich denken, ja.
Feel the Vibe, ja. Eine neue, machen wir ein bisschen Standortmarketing, ne? Eine neue Konferenz hier, die ist, ich frage mal, gekommen, um zu bleiben?
Ja, also ich würde sagen schon. Ist ja super wichtig, dass wir als Fintech-Ökosystem auch eine Konferenz in Berlin haben. Und es gibt ja schon länger die Money 2020 in Amsterdam. Aber ich finde es super gut, dass es jetzt auch in Berlin was gibt. Und es waren auch alle wichtigen Szeneköpfe da. Also N26 als Sponsor, dann SumUp, Tectal, Recap, Raisin, Upvis und Co. Also es war, eigentlich war jeder da. Ich glaube, man kann bestimmt auch ein bisschen was verbessern, was Programm und Co. angeht, aber es ist ein super Start gewesen.
Ja, genau, das kann ich auch so unterschreiben. Also es ist super, dass wir auch jetzt eine Headline-Konferenz für Fintech in Berlin haben. Die haben sehr gut auf die Content-Seite produziert, also von der ersten Edition auch sich eine riesen Halle gemietet. Das heißt, es gibt auf jeden Fall viel Raum, um viel größer zu werden. Das zeigt auch, dass sie was Großes bauen wollen. Und ich freue mich auf die zweite Edition dann.
Aber ich verstehe auch richtig, also mal abgesehen davon, dass es in Berlin war, da ist auch noch Platz für Konferenzen. Ne? Ich hatte jetzt gerade mit der Miriam Wohlfahrt gesprochen, die macht ja Payment Banking unter anderem. Und das klang schon so, als hätten diese Events ihre Berechtigung, ne?
Ja, am Ende des Tages, also das vor allem für die Early-Stage-Investoren, man trifft ja viele Leute, viele Startups. Es ist ein gutes Format, um effizient Leute zu treffen. Die kommen immer alle auf einmal. Und das ist ein bisschen vielleicht die Kritik. Man hat immer vor dem Sommer und nach dem Sommer die zwei Spikes. Ich finde zum Beispiel eine Slush macht es ganz gut, weil die machen es dann, wenn kein anderer irgendwas macht, in Ende November. Hier musst du gegen die anderen kämpfen. Aber ja, auf jeden Fall, es gibt Platz vor allem für diese thematische Konferenzen.
Cool. Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube auch gerade als Berlin, die NOAA war ja sehr, sehr groß in Berlin früher und ist aber jetzt nicht mehr so präsent in Berlin. Und deswegen finde ich es sehr, sehr cool, wenn hier auch mehr passiert und wir mehr internationale Funds anlocken können. Also ich fand es echt gut.
Und ich glaube, internationale Anlocken ist fast eine schöne Brücke, ne, zu unserem ersten Thema, das sie mitgebracht hat. Denn The Forge kommt nach Europa, ne?
Genau. Und das ist auch gutes Timing, gute News. Also einen Schritt zurück. Was macht Forge? Forge ist eine Plattform, über die man Secondaries handeln kann. Heißt private Gesellschaften, die noch nicht an der Börse sind, die trotzdem halt Aktien verkaufen wollen. Entweder weil ein frühphasiger Investor aussteigen will oder in Amerika häufig, wo Mitarbeiter auch ihre Optionen verkaufen wollen. Forge ist de facto ein Trading-Marktplatz dafür. Und wieso ist das jetzt wichtiger als je zuvor? Weil es gibt ja einen Zyklus in VC. Die LPs geben Geld an die VCs geben Geld an Unternehmen und die Unternehmen werden verkauft und das Geld geht zurück an die LPs und das startet das Zyklus erneut. jetzt ist man in einer Phase, wo es A, die Unternehmen viel länger private bleiben, B, wo es in den letzten Jahren eher wenig IPOs gab. Das heißt, du hast viele gute Gesellschaften, die Druck haben, Liquidität zu erzeugen. Entweder weil frühphasige Investoren Liquidität brauchen oder auch weil Mitarbeiter, die seit 10, 12 Jahren in der Firma arbeiten, auch etwas liquidieren wollen. So, das Letztere ist schwieriger in Deutschland, geht in Amerika besser, aber für die größeren Tickets würde Forge in Europa auch vieles enablen. Vielleicht lustig, Forge selbst war ja privat, ist durch ein SPAC public gegangen. Die Public-Historie von Forge war jetzt nicht so erfolgreich, aber es wird sehr viel drauf transaktioniert, daher sehr gut fürs Ökosystem.
Ja, also ich finde es super spannend auch, dass die nach Europa kommen und finde das Modell auch interessant. Ich frage mich, wie viel Liquidität die hier wirklich hinbekommen, weil es ja schon sehr, sehr komplex ist und man Anteile gerade von Mitarbeitern und frühen Investoren jetzt nicht einfach veräußern kann. Also es ist ja prozessual relativ komplex. Es gibt irgendwie Rights of First Refusal Prozesse und Co. Und ja, ich bin mal gespannt, wie erfolgreich die hier sein werden. Aber laut Veröffentlichung haben die ja schon irgendwie über 500 Millionen an Anteilen vermittelt von Revolut und Klarna, also und vielleicht noch anderen. Also anscheinend sind sie schon ganz erfolgreich gestartet.
Und das Timing, könnt ihr was zum Timing mal sagen? Weil ich hätte jetzt gedacht, im Moment ist so für Secondaries, ich weiß gar nicht, also habt ihr natürlich viel mehr Insights, aber ich hätte gesagt, es ist so eine Zeit, wo man eher so ein bisschen mit sauren Zitronen handelt, ne? Wo man einfach sagt, boah, lieber nochmal aussitzen und nicht irgendwie zu so hochdiskontierten Preisen verkaufen.
Ja, aber das Thema ist, stimmt, aber es gibt auch Firmen, die gut laufen und die kann man halt zu gutem Marktpreis verkaufen, aber das Thema ist eher, wie lang warst du in der Firma drin und es gibt ja in Fonds immer Laufzeiten, wenn du halt nach 10, 12 Jahren noch keine Liquidität erzeugt hast, vielleicht bist du auch auf dem Punkt, wo du Liquidität einfach erzeugen musst und das ist keine Option mehr. Also es gibt, ich würde mal sagen, tired cap tables in vielen Fällen.
Ja, und ich meine, es ist natürlich auch aus Scale-Absicht oder Start-Absicht immer eine Frage, will man da dann externe Investoren reinlassen und zu welchem Preis? Also irgendwo wird dann natürlich auch eine Bewertung geankert und es ist natürlich schon auch irgendwo schwierig umzusetzen. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie die sich entwickeln.
Ist Tired Cap Table, ist das ein gängiger Begriff?
Weiß nicht, aber ja, man versteht schon, was damit gemeint
ist. Ja, total. Ja. Ja, hätte ja sein können, dass man das jetzt immer mehr gerade strapaziert, diesen Begriff, dass das jetzt irgendwie so ein Szenebegriff wird, ne? Einfach aufgrund der Marktsituation. Vielleicht trotzdem nochmal, du sagst gerade, es gibt solche Unternehmen und solche. Sind das transparente Preise hinterher, die man da sieht? Weil ich kriege das immer so mit beim Podcast von Sven Schmidt, der sagt dann immer ab und zu mal, weiß man, dass hier irgendwelche internen Runden diskontiert werden, also neu bewertet werden bei VCs, ne? Dass man halt sagt, hey, keine Ahnung, ich glaube, er hat neulich Atomico zum Beispiel referenziert, wo dann plötzlich eine neue Bewertung, glaube ich, was für Klarna oder sowas bekannt wurde. Sind das Public-Daten oder sieht man jetzt bei The Forge quasi so eine Art Index oder wie kriegt ihr solche Secondary-Preise zustande?
Naja, Forge ist ja wie bei jedem Handelsplatz ein Demand and Supply, es gibt einen Clearing-Price. Also bei Secondaries kriegst du es dann mit, indem du sagst, hier zu dem Preis will ich verkaufen und andere gibt dir ein Angebot. Eben in der Regel, nee, das sind keine Public-Daten, aber bei ganz großen Firmen, wo viel Secondary transaktioniert wird, wird es de facto zu Public Knowledge. Mhm. Ob das eine Klarna, eine Revolut, eine Konto, also es sind gut laufende Firmen mit viel Interesse und irgendwann ist der Clearing Price dann auch im Markt.
Mhm. Und was würdet ihr sagen, so als zwei Fintech-Experten, Fintech Secondaries jetzt gerade anbieten oder eher halten? Wie ist die Marktaussicht bei Fintech?
Kommt sehr stark auf das Fintech an, würde ich sagen. Ja? Also,
kann man nicht für die Branche reden?
Ja, nee, ist sehr, sehr schwer pauschal zu beantworten.
Ja. Du hattest ja gesagt, Nina, es gibt neben The Forge oder neben Forge gibt es ja noch ein paar, sag mal, andere Plattformen, die sich in einem ähnlichen Segment tummeln, ne?
Ja, also ich finde eben, also wie gesagt, diesen Secondary Bereich schon relativ schwierig, weil es einfach ja kein wirklich handelbar erneuerbare Anteile sind und man hat eben eine super starke Komplexität. Und ich finde eben in so diesem Bereich von Lösungen, die initiale Investments vereinfachen, wie ein Bunch aus Berlin, finde ich ein bisschen spannender, gerade auch in Europa, die eben radikal vereinfachen, wie Angels zusammen investieren können und SPVs aufsetzen können, aber auch sich so sehr stark zu so einer holistischen Fund-Management-Plattform weiterentwickelt haben und dann im Prinzip die drei Seiten, so Funds, Angels und Gründer, zusammenbringen und für alle eine Lösung zur Verfügung stellen, finde ich irgendwie einleuchtender und super spannend. Und man sieht ja auch, dass zum Beispiel Carter sich aus diesem Secondary-Geschäft zurückgezogen hat in den USA. Also es ist, glaube ich, nicht so ein einfaches Geschäft, aber ich bin mal gespannt. Also vielleicht schaffen die das und wie Babat sagt, führt es dann auch zu long overdue Liquiditätsevents bei einzelnen Mitarbeitern oder Frühphaseninvestoren.
Ja, ich kann mir vorstellen, gerade für Mitarbeiter ist es total anstrengend, ne? Wenn du halt die ganze Zeit irgendwie auch siehst, wir haben ja gleich auch noch so einen Fall, wo es dann public ist, wie dann so die Bewertungen so langsam rückläufig sind, ne? Dich dann mit deinen ESOPs oder VSOPs und sowas noch bei Laune zu halten und zu motivieren, ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, ne?
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Da muss man manchmal lange Atmen haben, ja.
Und nehmen wir das vielleicht mal als Brücke zu Klarna, ne? Das ist vielleicht eigentlich ganz spannend, weil da haben wir ja genau diesen Fall auch, ne? Das ist irgendwie, man konnte so diese Diskontierung, diese Abwertung sehen im Laufe der Zeit. Und ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile überhaupt IPO-News gibt, aber es wäre schon wichtig, ne?
Ja, also man redet immer davon, so konkrete News noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein von den Fintech-Kandidaten, die an der Börse gehen könnte. Genau, die hatten diesen Valuation-Rollercoaster extrem in 21, dann sehr tief runtergesunken, jetzt wieder, gehen wieder hoch, hat auch mit ihrem Businessmodell was zu tun, weil natürlich als die Zinsen hochgegangen sind und Defaults immer mehr würden, hat das ihr eigenes Businessmodell ja verschlechtert. Jetzt kommt man aus der Phase raus. Aber interessant ist eher, dass sie sich sehr breit gerade als Fintech positionieren, um bestimmt auch die Equity Story ins IPO zu bauen. Und die News von dieser Woche ist, dass die Zahlungsabwicklung, oder zumindest Teil davon, von Uber gewonnen haben als neue Enterprise-Kunde. Und das ist natürlich eine sehr interessante und starke News für Klarna, die halt damals bei Now Pay Later gelebt haben und jetzt mittlerweile ein ziemlich breites Fintech-Offering gebaut haben.
Ist das schon ein Pivot, würdet ihr sagen, oder einfach nur eine Erweiterung dessen? Weil, also wie du es gerade sagst, Zinsumfeld ist ja eigentlich für bei Now Pay Later gar nicht mehr so attraktiv, ne?
Es ist eine Erweiterung. Also bei Now Pay Later gibt es weiterhin ein attraktives Modell. Du musst ja immer die Zwischenphase überleben, weil du kannst ja deine eigenen Zinsen auch dann adjustieren und das Risiko adjustieren. Aber wenn solche Events dann relativ schnell auf einmal passieren, dann hast du immer diese Zwischenphase, wo du halt nicht gut mit dem Loanbook positioniert bist, sagen wir so.
Und Klarna ist ganz, ganz cool, ne? Die bringen jetzt ein großes Logo nach dem anderen auf ihre Webseite, ne? Also vorher war es ja irgendwie Airbnb und Expedia, jetzt Uber. Wobei die andersrum natürlich ein bisschen aus dem Storytelling schon raus sind, ne? Die müssen jetzt eigentlich, die müssen liefern, ne? Um IPO-ready zu sein.
Genau. Ja, was ich auch positiv an dieser News finde, ist, also sowohl, dass es Uber ist, klar, aber dem Produkt, mit dem sie gelauncht haben, also die machen jetzt den Klarna Pay Now. Pay Now heißt de facto, dass man direkt aus dem Konto zahlt, was auch zeigt, dass diese ganzen Payment Rails auch in Europa zum Punkt gekommen sind, wo sie für die ganz großen Players relevant sind. Also, dass man de facto um die Kreditkarten herum auch Zahlungsverkehr baut. Und dann dazu gibt es natürlich bei Now Pay Later und dazu gibt es bei Klarna auch am Ende des Monats alles aggregiert als One-Off-Payment. Also die bauen wirklich extrem viele verschiedene Zahlungsmöglichkeiten für die Kunden.
Nina, du wolltest was ergänzen noch?
Ja, nee, also ich gebe Baba total recht. Ich finde es einfach auch spannend zu sehen, wie sie das Kundenportfolio diversifizieren, ein bisschen weg von Onlinehandel in diese anderen Produktkategorien rein. Und mich wundert es so ein bisschen, dass das auf Endkundenebene so ein Bedarf ist für diese Kleintransaktion. Aber genau, wenn man eben einfach ein reines Payment, wie Baba sagt, ermöglicht oder eben monatliche Zahlung oder sowas, dann macht das für mich auch Sinn.
Was würdet ihr sagen, was ist jetzt so ein finales Bild von Klarna? Was werden die mal? Also Werden die mal eine Bank oder wie hat man sich die vorzustellen?
Also eigentlich so ein PayPal, wenn du mich fragst, weil Buy Now, Pay Later ist ja mittlerweile eine Zahlungsmethode. Es hat als der Begriff war ja eher Kredit, aber mittlerweile hast du ja den Buy Now, Pay Later Knopf beim Checkout. Und dann war es auch eine gute Erweiterung zu sagen, gut, den einen haben wir etabliert, jetzt soll Pay by Klarna nicht nur Buy Now, Pay Later heißen, sondern Klarna muss eine Payment-Institution werden, die vieles kann und vieles erlaubt. Ja, und da würde ich sagen, PayPal ist auch ein guten Beispiel.
Mhm. Ja, also die haben einfach auch geschafft, eine sehr, sehr starke Consumer-Brand aufzubauen, muss man sagen. Haben jetzt weniger, glaube ich, diesen sozialen Aspekt wie PayPal, aber ja, also sind auf jeden Fall, wie Babat sagt, mehr weg von diesem reinen Kreditgeschäft hin zu weiteren Services und so einem holistischeren Consumer Offering und eben einem starken Fokus auf Payments.
Mhm. PayPal gucke ich hier gerade, 70 Milliarden Marktkapitalisierung. Ist das dann, wenn man sagt, man möchte ein PayPal-Konkurrent werden, dann muss man sich mit denen auch wahrscheinlich messen lassen, ne? Auch umsatzseitig und sowas. Kann man wahrscheinlich relativ schnell beim Börsengang irgendwie runterrechnen, was Klarna wert sein dürfte, ne?
Ja, aber gut, dazu kommen auch die Wachstumsraten. PayPal wird ja relativ, also in Quotes, billig getradet gerade, weil die eher runtergehen von der Kundenschaft. Die wachsen immer noch vom Revenue, aber es ist keine Wachstumsstory mehr, sondern eher eine Story von, wie wollen sie sich weiter positionieren und wird PayPal in 5 Jahren genau das sein, was heute ist oder kleiner oder größer. Die kriegen ja von alle Seiten Competition, ob das eine Adyen ist, ob das eine Stripe ist, etc. im Zahlungsbereich. Die Frage bei Klarna wird sein, mit was für ein Wachstum gehen sie an der Börse.
Hm. Vielleicht, apropos Wachstumsstories, gehen wir vielleicht mal rein in die Finanzierungsrunde, die ihr mitgebracht habt. Ne? Ihr habt ja, ich glaube, insgesamt sind es 2 Runden und dann haben wir noch eine spannende Übernahme, glaube ich. Finmit, Nina, das kennst du ganz gut. Ne? Marisa hat das neulich hier schon mal vorgestellt, ist ein Unternehmen aus eurem Portfolio.
Ja, genau. Da haben wir seit der Pre-Seed investiert. Ist ein Team von XN26-Operatoren, die eben vor ein paar Jahren Finmit gegründet haben, jetzt aus dem Stealth-Mode rausgekommen sind mit einem 35-Millionen-Funding-Announcement und ist auf jeden Fall eins unserer sehr, sehr spannenden Portfolio-Companies. Also ich bin sehr großer Fan und finde vor allem das Team super stark. Genau, was macht Finmit? Also die ermöglichen im Prinzip Software-Plattformen und B2B-Marktplätze, Lending-Lösung, also alle möglichen Finanzierungslösungen flexibel in ihr Produkt zu integrieren und an ihre SMB-Kunden anzubieten. Also ein sehr gutes Beispiel ist Volt, das jeder von uns kennt, wo man öfter mal Essen bestellt. Und Finmit arbeitet eben mit Volt zusammen, damit Volt Finanzierungslösungen an ihre Restaurants anbieten kann und das eben integriert in die Volt-Plattform ohne lange Fragebögen und Co., was man so kennt aus dem Finanzierungsbereich. Und dann eben mit voller Flexibilität für Volt, was das Modell angeht und die genauen Finanzierungslösungen. Und Finmit übernimmt eben regulatorisch, IT-seitig und von der Finanzierungsseitig alles im Hintergrund.
Es geht ja die ganze Zeit die Debatte rum, wann es das erste Unicorn gibt, das von einem Solo-Entrepreneur auf den Weg gebracht wird. Ich finde, Finmit ist so ein Ding, also das klingt so simpel und man hat den Vertrieb dann hinterher so clever outgesourced an die Volts dieser Welt, ne, oder an irgendwelche anderen Unternehmen mit viel Kundenkontakten. Also das kann ich mir vorstellen, das kann auch ein sehr kleines Team eigentlich auf den Weg bringen, ne?
Ja, also das ist ja ein Gründungsteam, also das sind ja, genau, von kein Solo-Entrepreneur. Ja, genau. Nee, so klein sind die jetzt nicht. Nee, aber ja, also die Idee ist auf jeden Fall, dass man sozusagen auf Kundenakquisitionsseite ganz, ganz viel an Effizienzen hebt, indem man eben über die Plattformpartner geht und die B2B-Marktplätze. Also das ist ganz klar das Ziel und ja auch immer diese These von Embedded Finance. Also Embedded Finance sagt ja eben im Prinzip, du erreichst den Kunden da, wo es für den Kunden relevant ist und auf Basis der Daten, die du über den Kunden eh schon hast. Und dann kannst du eben viel, viel besser ein Kundenbedürfnis ansprechen oder identifizieren und ansprechen. Und dadurch brauchst du eben nicht diese krassen Push-Marketings-Lösungen, die andere Provider eben, die direkt an den Kunden rantreten wollen, brauchen. Und so hat man eben diese These, dass eigentlich jedes Softwareunternehmen irgendwann mal zu einem Fintech wird. Und Finmit greift da eben diesen Landing-Bereich, also SMB-Landing-Bereich an über diese Embedded-Lösung.
Barbara, jetzt haben wir hier natürlich den tollen Fall immer, dass quasi wenn einer der Investoren sein eigenes Portfoliounternehmen vorstellt, dann muss der andere quasi immer auf die Oppositionsbank. Ne? Was fällt
jetzt
dir denn
an?
Ja, genau, welches Haar siehst du da in der Suppe? Ja?
Nee, gar kein Haar. Also es ist ein sehr interessantes Feld und Kreditfinanzierung für SMEs bleibt ein spannendes Thema. Wenn ich eine Gegenseite nehmen würde zum ganzen Segment, ist eher, also Kreditgeschäft kann sehr profitabel sein und ist auch grundsätzlich ein sehr gutes Geschäft. Man darf aber nicht zum jeden Preis wachsen. Und ein Fehler, der viele VC-backed, so Lending Companies in der Vergangenheit gemacht haben, ist Wachstum, Wachstum, Wachstum und ein paar Jahre lang funktioniert, weil die Kredite noch laufen und dann irgendwann kommt der Zahlungspunkt und dann merkt man, Portfolio Construction war doch nicht so gut.
Ja.
Das hat doch nicht so geklappt. Ich sage überhaupt nicht, dass Finmit's Case ist. Ich sage nur, das war die Kritik so ein bisschen an Lending as a whole.
Klar.
Und mittlerweile, glaube ich, wir sind jetzt vielleicht in die zweite, dritte Generation von Startups und ich glaube, die jetzigen Founders haben es viel besser im Griff als vor 8, 10 Jahren, würde ich mal sagen, behaupten.
Ja, und was man vielleicht dazu sagen muss, also ich glaube, das Risiko gibt es bei Finmit weniger, also das gibt es bei vielen Lending-Providern, aber bei Finmit auf jeden Fall weniger, weil die eben sehr stark auf Short-Term-Lösungen gehen und da eben alle möglichen Finanzierungslösungen, also das kann eine Finanzierung von einer Einzeltransaktion, Cash-Advance, Revenue-Based-Financing und so weiter, also es ist ein sehr flexibles Produktportfolio, aber immer eher kurzfristige Finanzierungslösungen, das heißt, man würde viel schneller Feedback-Zyklen oder viel schnellere Feedback-Zyklen aufbauen. Und dadurch, dass sie eben integriert sind in also Software-Plattformen wie einen Volt, haben sie eben viel mehr Daten als ein klassischer SMB-Finanzierer. Und das ist eben so attraktiv, weswegen wir auch wirklich glauben, das ist eine sehr, sehr starke Software-Company und nicht so ein einfaches Modell, wie Jan meinte, weil du eben sehr datengetrieben diese Learnings aufbaust und dann eben nur den besten SMBs überhaupt eine Finanzierungslösung anbietest und die anderen sehen einfach gar nichts in ihrem Volt-Dashboard.
Ja, ich wollte auch das nicht runterspielen, ne? Im Gegenteil,
nee.
ich finde, da liegt ja, ja. In der Simplizität liegt ja eine gewisse Magie, finde ich auch, ne?
Total, ja, ja.
Mir kommt das nur so vor, ich hatte mitgenommen, man kann halt als Volt oder so, kann man da mit wenigen Codezeilen das bei sich integrieren, was natürlich super smart klingt, dann bist du plötzlich irgendwie im Vertrieb unglaublich stark, was ja wahrscheinlich der größte oder einer der größten Kostenblöcke hinterher ist, ne? Die
ja, genau, ja.
Und auf der anderen Seite ist so mein Gefühl, dass du dann, weiß nicht, im Backend relativ viel mit No-Code, Low-Code-Lösungen schon machen könntest. Muss jetzt hier nicht der Fall sein. Ich meine, die Finanzierungsrunde ist ja stattlich. Die werden schon ihre Kosten dann eben haben, ne? Aber das klingt für mich schon relativ, relativ smart alles.
Ja, ja, genau.
Und die eine These, also, es gab, ob ich das noch in mein Leben sehen würde, ist langsam zweifelst dran, aber eigentlich wäre ja die ganz logische Folgung des Modells zu sagen, die Banken haben es langsam kapiert, dass Bricks and Mortars, also die Filialen, nicht die Lösung sind und dass sie die Filialen zumachen müssen. Da sparen sie sich auch sehr viele Kosten, aber dann ist die Frage, wie distribuierst du dein Produkt? Und die logische Schlussfolgerung wäre zu sagen, ich benutze so ein AdTech-Prinzip, wo ich sage, ich habe das Geld, ich habe die Balance Sheet, ich verbinde mich an alle möglichen Plattformen und biete dann dynamisch einen besseren Preis, um mein Portfolio korrekt zu konstruieren. Heißt, wenn ich zum Beispiel einen Baufinanzierungskredit ausgebe und ich sehr viel Risiko schon in München habe und mehr Risiko in Hamburg haben will, dann kann ich ja dynamisch auf eine Plattform einen besseren Zinssatz von Immobilienfrei in Hamburg geben als in München, etc., etc. Problem ist dieses wirklich connect the balance sheet. Also in einer perfekten Welt würde jede Bank an die Finmids dieser Welt und an zig andere Firmen, die Embedded Finance anbieten, ihre Balance Sheets anbinden. Und dann wäre das Modell unendlich skalierbar, A, und B, auch sehr, sehr profitabel für die Banken am Ende des Tages, weil dann hätten sie keine Akquisitionskosten mehr. Die tragen die Kosten von der Regulatorik, von dem ganzen Backoffice, die Kapitalkosten, regulatorische Kapitalkosten, aber sparen sie sich Milliarden im Jahr an IT und Filialen.
Ja.
Aber easier said than done. Das erzählt man seit 10 Jahren. Ich glaube, es wird immer noch mal 50 Jahre dauern.
Ja, also ich glaube da ehrlich gesagt total dran. Ich hoffe, dass ich das auf jeden Fall noch in meinem Leben erlebe. Und weil es ist einfach überholt, dass man über so Push-Marketing die Leute angreift. Und man kann eben so viele Daten heutzutage nutzen. Und dadurch, dass es jetzt immer mehr von diesen Playern wie Finmid oder Upvest gibt, die eben die Infrastruktur und regulatorische Seite übernehmen und das so einfach wie möglich für die Softwareunternehmen machen, irgendwie Bankprodukte anzubieten, ist es ja auch viel, viel stärker vereinfacht. Und das sieht man ja auch im Versicherungsbereich. Also früher haben dann irgendwie große Merchants sich mit großen Versicherern zusammengetan und haben da ewige Projekte gehabt, um so Embedded Insurance zu launchen. Und heute hat man auch Player wie Hakuna aus unserem Portfolio, die das stark vereinfachen und eben diese ganze Projektarbeit reduzieren. Und ich glaube, das war auch die Voraussetzung dafür, dass sowas überhaupt wirklich Marktanteil bekommen kann.
Und ich finde, wenn man sich solche Trends anguckt, dann ist ja auch ein bisschen die Frage hinterher, was ist denn eigentlich eine Bank? Ne? Also weil das eine ist ja quasi der physische Begegnungsstelle, aber ich kann mir vorstellen, das kann sich hinterher auch keiner mehr leisten. Ne? Das ist ja ein bisschen wie so Retail versus E-Commerce, ne?
Naja, für mich, es gibt ein Modell, das sehr viel Sinn macht. Für mich ist eine Bank eine Telco. Eine Telco ist ja auch nicht mehr nur so richtig B2C. Eine Telco gibt eine Infrastruktur, auf den sich dann die WhatsApps dieser Welt draufsetzen und kann sehr profitabel weitermachen, indem sie de facto für die Infrastruktur Geld verlangen. Und eine Bank sollte auch irgendwann mal ein B2B-Infrastructure-Player werden, wo ja, man hat immer noch eine Marke, genau wie eine Telekom hat auch eine Marke, aber die Dienstleistungen, die benutzt werden.
Aber wenn ich kurz reingeben darf, Barbot, weil ich erinnere mich jetzt gerade nicht, mit wem ich die Diskussion hatte, aber da, genau die Telekoms, die Telcos dieser Welt haben es ja eigentlich verschlafen, dieses quasi ihre fundamentale Wichtigkeit irgendwie auszuspielen in Geschäftsmodellen. Ne? Die sind ja einfach nur da und werden ja nicht irgendwie an Umsätzen beteiligt oder so. Aber jetzt gerade diesen Vergleich mit WhatsApp und sowas, es wäre ja spannend hier, oder es wäre ja schade andersrum, wenn im Fintech-Bereich du eigentlich, weiß nicht, viele der Provisionsmöglichkeiten und Geschäftsmodelle links liegen lässt.
Na gut, die Fintechs sind ja die WhatsApps dieser Welt. Das heißt, die Fintechs profitieren davon.
Ja, genau. Aber was ist eine Bank hinterher? Ne?
Die Bank ist de facto irgendwann ein Infrastructure-Player für mich.
Mhm. Ja, und ich meine, die Kunden sind auch einfach ganz andere Kunden, also Kundenservice und Experience gewöhnt irgendwann. Also ich meine, ja, wenn man sich die neuen Generationen anschaut, die wollen auch nicht mehr in eine Bankfiliale laufen.
Hm. Ja, wir dürfen jetzt nicht das Fass aufmachen, dass wir alle älter werden und wahrscheinlich dann uns doch irgendwann freuen, wenn es noch eine Bankfiliale gibt. Aber ich bin total bei euch, ne? Lass uns vielleicht mal, weil wir haben ja drei Themenbereiche, die knüpfen so ein bisschen aneinander an, ne? Hier die drei Finanzierungsrunden oder zwei Runden und die Übernahme. Gehen wir vielleicht mal zum nächsten Thema und gucken mal, wie wir die verknüpfen können.
Ja, genau. Also heute bleiben wir im SME-Bereich, glaube ich. Aber das zeigt auch, wie interessant der Markt ist, sowohl auf der Fintech-Seite als auch auf die Software-Seite. Also am Ende des Tages ist das ja die tragende Kraft unserer Wirtschaft. In Europa sind SMEs und auch Micro-SMEs. Und für den gibt es nicht so viele gute Lösungen. Für die Banken fallen sie irgendwo dazwischen. Die sind zu groß, um ein Online-Personal-Konto zu haben, zu klein, um wirklich Business-Banking zu machen. Und darum hat sich so viel Venture-Capital-Geld auf die SMEs fokussiert. Und ein Beispiel von letzter Woche ist Flatpay. Es zeigt, dass das noch gute Growth-Runden in Europa passieren und B, dass es weiterhin sehr viel Interesse in den SME-Space gibt. Also Flatpay konkret hat 45 Millionen Euro eingesammelt, was machen sie für jeden, der SumUp kennt, ähnliches Modell, also für SMEs eine Lösung, um Kartenzahlungen zu akzeptieren mit einem Terminal. Es wundert vielleicht ein bisschen, na gut, es gibt sehr viele, sehr große Players, iZettle wird ein PayPal verkauft, SumUp ist mittlerweile ein sehr, sehr fast bekanntes Begriff. Jeder hat irgendwann einen SumUp-Terminal verkauft. In Amerika gibt es Square. Aber was man vielleicht dann doch nicht im Rechnung nimmt, ist, ja, es gibt halt 25, 30 Millionen SMEs in Europa. Mhm. Und wenn man die Größenordnung im Kopf hat, dann gibt es auch Platz für 2, 3, 4 Players.
Ja, ja, absolut. Und man sieht wirklich, wie stark die wachsen. Also man sieht ja in Berlin immer mehr in allen möglichen Shops die Flatpad-Terminals. Und ich finde es schon beeindruckend, wie aggressiv die auch mit ihrem Field-Sales-Approach vorankommen. Es gibt ja auch noch Taya aus London und Co. Also wirklich viel Konkurrenz. Aber sie scheinen da ein ganz gutes Modell gefunden zu haben, indem sie eben super transparente Flat-Fees, eben wie Flatpay schon sagt, anbieten und da auf sehr, sehr starke Kundenorientierung setzen für eben diese Micro-SMEs.
Was natürlich riskant ist, sowohl von der Sicht von Investoren als auch von der Flatpay, die kommen ja schon stark über die Kosten oder niedrigere Kosten. Mhm. Und das funktioniert, solange du viel Wachstumskapital hast. Aber man muss schon Respekt davor haben und wir sind Investoren in SumUp, dass du gegen einen Spieler unterwegs bist, der über die Jahre gezeigt hat, dass sie fast unendlichen Funding bekommen. Und wenn man dann gegen so große Companies antanzt, die halt keine Legacy Old Player sind, sondern sehr, sehr innovative Startups, da muss man schon einen sehr guten Plan haben. Ich habe den Flatpay Businessplan nicht gesehen oder Pitch, aber ich hätte schon Respekt davor, wenn man so stark über Kosten geht und nicht über Produkt.
Ich weiß jetzt nicht, welche Zahlen öffentlich sind, welche du teilen kannst bei SumUp, aber bei Flatpay reden wir ja über, ich glaube, 1,4%, ne, die sie so als Take haben. Ist das kompetitiv oder sind sie damit deutlich günstiger als SumUp?
Nö, die sind nicht deutlich günstiger. Also die kommen dann über Subventionen vom Terminal, aber man redet jetzt nicht über Riesensummen und so viel Spielraum gibt es in Europa auch nicht. In Amerika mehr, weil man kann mehr verlangen prozentual. In Europa würde ich mal behaupten, merkst du Micro-SME fast kaum. Hm. Ob du jetzt 1,3 oder 1,4% auf ein 10-Euro-Basket zahlst, das ändert jetzt die Schlussrechnung nicht. Hm.
Ja, also ich glaube, sie haben eben vor allem keine Minimum-Charge sozusagen. Also du musst, kannst auch schon ganz kleine Transaktionsbeträge mit der gleichen Gebühr sozusagen versehen und hast keine Minimum-Transaktionsgebühr. Und du hast viel öfter eine Auszahlung. Also ich glaube, die werden täglich abgebucht und ausgezahlt. Und du hast eben keine monatlichen Gebühren, die bei anderen Playern noch on top kommen. Also ich glaube, es sind so viele kleine Tweaks, durch die sie am Ende attraktiver sind für diese ganz kleinen Micro-Businesses. Aber ja, also wie Barbara sagt, am Ende ist es jetzt auch kein Riesenunterschied wahrscheinlich. Aber es ist schon so eine sehr starke Kundenorientierung und gute Execution am Ende. Und was sie halt eben sich so auf die Fahne schreiben, ist, dass sie überhaupt nicht online verkaufen, sondern alles wirklich in direkten Kundenkontakt machen.
Was ich mich gefragt hatte in der Vorbereitung, ob Finmit und Flatpay, ob das nicht sogar ein cooler Match sein könnte, ne? Wenn du jetzt so, ich weiß nicht, so kleine Restaurantketten oder sowas hast, ich weiß, sagen wir jetzt so ein Hans im Glück zum Beispiel oder sowas, ne? Der dann einfach seine 30, 40 Filialen vielleicht hat, ne? Ob dann an solchen Stellen nicht hinterher die gleiche Logik greifen kann wie bei so einem Volt oder so, ne? Dass man
total. Mhm. Gute Idee.
Ja. Also, das ist in der Tat, also das passiert schon, also sowohl Square als auch, glaube ich, SumUp in verschiedenen Regionen, die bieten es über ihren Kassensystem an, weil die sehen ja die ganzen, also de facto alle Zahlen von der Firma und können dann sehr präzise auch Kreditentscheidungen nehmen. Also Square macht das schon seit sehr lang in Amerika.
Total.
Und es ist aber auch kein Winner-Takes-it-all-Markt. Ne? Jetzt vielleicht nochmal der Punkt, warum gehen Sie nach Deutschland, wo ja eigentlich SumUp der Platzhirsch ist? Wahrscheinlich ist der Markt wirklich noch so groß, dass im Moment wird man sich nicht wirklich in den Weg kommen. Ne?
Ja, was man aber sagen muss, ich habe es jetzt über die Jahre oft erlebt in Europa, über diesen Terminal Play, ist es schon ein lokales Play im Sinne von, du versuchst Region nach Region, Stadt nach Stadt oder Viertel nach Viertel ranzugehen, weil du musst auch mit deiner eigenen Sales irgendeine Effizienz haben. Und ich habe schon mehrmals Firmen erlebt, die halt in ein kleineres Land sehr erfolgreich waren und dann nach Frankreich, UK, Deutschland gekommen sind. Und dort die Economics dann ganz anders waren. Hm. Genau aus dem Grund, weil du gegen viel, viel größere Wettbewerber dann auf einmal spielen musst.
Ja, und es ist ja irgendwo eher ein Verdrängungsmarkt. Also die meisten haben natürlich auch schon irgendeine Lösung. Und ja, also ich glaube, die haben jetzt sehr, sehr stark auch in Sales-Leute investiert in Deutschland, um eben in diesem direkten Kundenkontakt dann die Leute zu gewinnen. Aber es ist auf jeden Fall, wie wir ja schon gesagt haben, ein super kompetitiver Bereich.
Also es könnte auch sein, man scheitert vielleicht in Deutschland und zieht sich dann wieder zurück. Ne? Also es ist jetzt vielleicht auch nicht ausgeschlossen, dass man sich dann bewusst aus dem Weg geht. Hatten wir ja im Quick-Commerce auch, dass dann irgendwie so ein paar dann zum Beispiel Joker zum Beispiel ist dann lieber nach Österreich gegangen, als sich in Deutschland noch die Schlacht zu liefern oder so. Ne?
Ja, ich glaube, es wird stark auf die Finanzierungsrunden kommen. Also es ist ein Modell, der sehr viel Geld braucht. Man sieht es von SumUp, man sieht es von iSettle, man sieht es von Square. Man redet jetzt nicht über 10, 20, 50 Millionen, dann ist man profitabel und wächst weiter, sondern eher mehrere Hunderte von Millionen, um auf die kritische Masse zu kommen, weil dieses Sales dann doch sehr teuer ist, weil man muss viele Sales-Leute haben, die lokal wirklich an jede Tür anklopfen und die Kunden würden über die Zeit sehr attraktiv, weil die auch nicht wegchurnen. Wenn du einmal das Terminal hast, dann behalst du es. Aber vor allem, wenn du an Micro-SMEs rangehst, die halt wenig Umsatz machen, dann ist halt 1,39% von wenig immer noch wenig.
Und ich kann mir vorstellen, ja, dass sie sich auch sehr stark eben aufteilen auf diese verschiedenen Kundengruppen und dass dass sie dann in diesem wirklichen Micro-Business-Bereich dann eine starke Brand aufbauen. Also ich sehe da schon Potenzial. Ich glaube, die Runde war auch wirklich für diese internationale Expansion gemacht. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt.
Und Barbara, sag mal, SumUp vielleicht noch mal ganz kurz, wie sehr schielen die denn gerade Richtung Klarna, wann die endlich ihren IPO machen?
Ach, Publik, also ich kann ja nur auf Public Statements kommentieren. Ich kann ja nur sagen, in Europa würde ich mal sagen, es gibt eine Handvoll von Fintechs, die alle in der Größenordnung kommen, wo es irgendwann mal, ich weiß nicht wann, aber irgendwann mal ein IPO der Exit-Kanal sein wird. SumUp gehört dazu, Konto gehört dazu, eine Trade Republic, eine Scalable Capital,
Revolut,
eine Raisin, eine Number 26. Du hast mittlerweile genug Firmen mit Substanz, die für einen Verkauf an eine Bank zu teuer sind oder eine Finanzinstitution. Und daher musste ich auf ein IPO irgendwann mal vorbereiten, opportunistisch, wann immer die Märkte dafür offen sind.
Dann gehen wir mal zum letzten Thema noch. Die waren, also die, über die wir jetzt sprechen, die waren sogar public, ne? Oder sind es, glaube ich, noch, ne? Da konnte man dann so richtig zusehen. Das war das, was ich vorhin meinte, jeden Tag so der Wertverfall. Wir reden über Credit Shelf und das klingt jetzt gar nicht so richtig gut, finde ich, was man da liest, ne? Also, aber ich weiß gar nicht, wie ihr es, vielleicht hat sich es auch abgezeichnet und ihr sagt jetzt, cool, dass es noch gerettet wurde, ne?
Ja, Nina, willst du kommentieren?
Ich kenne mich ehrlich gesagt mit dem Business nicht so gut aus, aber ich finde es einfach interessant zu sehen, dass immer mehr Konsolidierung stattfindet und für mich passen die beiden Companies, Taylor und Credit Shelf, Taylor hat ja Credit Shelf übernommen und die passen auf jeden Fall thematisch ja super gut zusammen und genau, ich finde es eben interessant, wie man jetzt immer mehr Konsolidierung beobachten kann und ich glaube, für die war das jetzt eine ganz gute Lösung.
Ich hatte den Gründer von Taylor, hier den Patrick Stäuble, mal zu Gast hier im Podcast vor, weiß ich, einem guten Jahr, glaube ich. Da haben sie ihre 275 Millionen Runde, ich weiß aber allerdings nicht mehr, wie viel davon Eigen- und wie viel Fremdkapital war, verkündet. Ich fand den sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ne? Also das ist schon, wie du es gerade sagst, wahrscheinlich der richtige Hafen jetzt gerade. Ne?
Ja, ich denke auch.
Ja, und man geht immer wieder in diesen Thema, also Kreditgeschäft, wie gesagt, eine Finmet hat sich als Software gebaut, embedded, aber wenn du Kredite ausgibst und dich nur als Kreditgeschäft da platzierst, du hast eine Daseinsberechtigung, und aber du musst sehr gut sein in Kreditausgabe, und es macht auch halt Sinn, dass es auch eine Konsolidierung im Markt gibt, weil am Ende des Tages willst du ein großes, diversifiziertes Portfolio, guter Reach, sodass du auch weiterhin diversifiziert auf große Skala aufbauen kannst. So, und was du dann für ein Premium bekommst, da ist die Frage. Also wirst du wirklich als Softwareunternehmen dann irgendwann mal bewertet? Glaub nicht. Das wird immer mehr zu PE-Play irgendwann mal. Aber das muss nichts Schlechtes sein, weil das heißt, dass du auch hochprofitabel bist. Und dann gibt es auch ein E in Form von PE. Und also oder die Earnings gibt's, und ja, dann wirst du auf ein Earning Multiple bewertet, und du musst die Profitabilität sehr stark im Auge haben, im Gegensatz zu sehr stark wachsenden Softwarefirmen, die vielleicht anders bewertet werden.
Ja, ich glaube auch, also das ist ja wirklich ein ganz klassisches Direktakquise-Modell im SMB-Finanzierungsbereich, so wie ich das verstehe. Genau, wie Barbara sagt, es ist im Prinzip eher so ein sehr, sehr klassisches Geschäftsmodell. Und ja, man hat natürlich immer das Ziel, eher zu einem richtigen Software-Player zu werden. Und so ein Finmet zum Beispiel, die übernehmen die Finanzierung ja nicht selber, sondern arbeiten mit Bankpartnern zusammen und sind eben der Software-Player, der einfach diesen Embedded Approach vereinfacht und für die Software-Plattform das ermöglicht, Finanzierungslösungen anzubieten. Also die sehe ich sehr, sehr stark in dieser Kategorie Softwareunternehmen. Und hier bin ich mir nicht sicher, wie viel Software Taylor gebaut hat, aber will ich jetzt gar nichts Falsches sagen, weil, wie gesagt, ich kenne das Business nicht so genau.
Ich kenne nur den Namen Credit Shelf schon seit langem, ne, und hab das gar nicht im Blick gehabt, wie die an der Börse so rückläufig waren. Hatte mir den Aktienkurs nochmal angeguckt, und die sind irgendwie rausgekommen damals mit fast 80 Euro oder knapp über 80 Euro sogar, liegen jetzt bei 2,30 Euro, ne, im letzten Kurs. Das heißt, ich glaube 97% Wertverfall. Das heißt, irgendwas hat da, sagen wir, am System einfach nicht gestimmt, ne? Entweder viel zu teuer rausgegangen, das ist ja manchmal auch der Fall. Oder einfach das Business hat überhaupt nicht geliefert hinterher.
Ja, es gab eine ganze Kohorte von Lending-Startups, wenn wir jetzt mehrere Jahre in der Vergangenheit gehen, zu den Zeiten von OnDeck, von Cabbage, die halt...
Lendico gab es mal, ne?
Ja, die waren als... Die haben es zum IPO nicht geschafft damals, aber die halt als Softwareunternehmen bewertet waren, die auch als Softwareunternehmen IPO'd haben. Und kurz danach gab es ein komplettes Repricing, wo die Märkte gesagt haben, nee, ihr seid Kreditgeschäft und wir bewerten euch jetzt genau wie bei einer Bank und vielleicht ein 20% Premium darauf. Und auf einmal bist du von 20 Mal Umsatz auf, keine Ahnung, 0,5 Mal Buch runtergegangen. Und ja, das war weiterhin vielleicht ein gutes Business, ein profitables Business. Aber das macht das Unterschied zwischen einer 2-Milliarden-Bewertung und einer 180-Millionen-Bewertung. Wie es auch damals, glaube ich, bei OnDeck passiert. Die sind bei, wenn ich das richtig im Kopf habe, so nördlich von 2 Milliarden rausgegangen, und nicht lang danach lagen sie bei 300 Millionen.
Okay.
Beim selben Business, selbe Profitabilität. Also nur anderes Multiple.
Ich wollte nur gerade sagen, wahrscheinlich ist das eben auch Teil vom Spiel. Ne? Ich wollte nur, damit wir jetzt nicht so nachdenklich aufhören, habe ich gedacht, schlagen wir nochmal ganz kurz die Brücke zu Finmet, weil das Interessante dort ist ja, N26 Gang oder Mafia, wenn man so möchte, ne, schlägt da voll zu. Der Max Zeilenthal ist ja sogar mit an Bord, ne, wenn ich es richtig gesehen hatte. Ja. Und ich habe gedacht, vielleicht könnt ihr beiden, weil ihr seid ja jetzt quasi Vertreter von, sagen wir mal, sehr ähnlich gelagerten Fonds, von der Größe und vom Alter her und so weiter, könnt ihr mal was sagen, wie pflegt ihr denn solche Alumni-Netzwerke? Das finde ich nochmal total spannend, weil das ist, ich finde in dem Fall total beeindruckend, dass sowohl ihr als Early Bird, als auch eben der Max damit reingegangen ist.
Ja, klar. Also wir haben natürlich einerseits immer eine gute Beziehung zu unseren Portfolio-Gründern, versuchen die auch super aktiv zu pflegen und viele Plattform-Events auch zu haben, wo man eben Jüngere mit etablierteren Unternehmen zusammenbringt und das sehr, sehr stark zu fördern. Also wir sehen uns da auch als Plattform. Und dann werden natürlich Sachen an uns herangetragen und die guten Performer aus den jeweiligen Companies empfohlen. Und so ist es da auch passiert. Und für uns ist es natürlich immer super spannend zu sehen, also jetzt nicht nur bei N26, aber auch bei anderen Unternehmen in Europa, wie das wirklich so Katalysatoren für neue Gründer sind. Und wir versuchen das sehr, sehr stark zu pflegen, diese Operator-Netzwerke.
Ja, und also im VC-Geschäft generell, also wenn man jetzt auf Hedgefonds schaut, da gibt's immer irgendwo den Asterix, past returns are not indicative of future returns. Also wenn es in der Vergangenheit gut war, heißt nicht, dass es weiterhin gut sein wird. Im VC-Geschäft gibt es ein bisschen eher das Gegenteil und es gibt einen Grund, wieso viele LPs auf etablierte VCs gehen, die halt seit Jahrzehnten erfolgreich dabei sind, weil genau aus dem Effekt, wenn du frühphasig investierst und in die alte Fonds große Wolke hattest, dann hast du auch eine sehr gute Beziehung zu den Gründern von jeweiligen Unternehmen. Und die würden ja nicht mit, ja, egal wie reich die werden, die würden nicht mit 35, 40 in Rente gehen, weil das sind ja genau die Profile, die viele erreichen wollen im Leben. Und die kommen und machen dann was anders. Und klar, bei der zweiten Firma muss ein bisschen mehr zahlen an Eintrittsbewertung. Aber die kommen dann in erster Instanz zu dir, also Fond, der die das erste Mal gebackt hat. Und darum gibt's diesen Compounding-Effekt, wo, wenn du in der Vergangenheit gut performt hast, dann hast du schon mal einen Vorteil im Vergleich zu neueren Fonds, weil viele von diesen tolle Repeat-Entrepreneurs, Serial-Entrepreneurs zurück zu dir kommen und dir einen Zugang zu Deals geben, die kein anderer kriegt.
Ja, und ich finde auch einfach so spannend zu sehen, wie sich da Freundschaften zusammentun und Talente zusammenkommen, die einfach schon durch dick und dünn gegangen sind in dem einen Unternehmen und dann sagen, okay, wir haben wirklich Lust, das Ganze nochmal zu machen und das nächste große Ding aufzubauen und da vielleicht dann in vorderster Linie zu sein, also von irgendwie Management-Ebene dann zu Gründerebene. Das finde ich echt super, super gut zu sehen, auch für uns als Ökosystem, dass Europa da solche Talente hervorbringt.
Und Barbara, bei dir weiß ich vom Jan Mitschaika, dass ihr habt demnächst euren Summit, ne, euren HB Capital Summit. Da kann man dich wahrscheinlich dann treffen, ne? Nehme ich mal an. Ich weiß nicht, Nina, wo kann man dich treffen? Was ist die nächste Gelegenheit? Bei der Finance Forward wahrscheinlich, ne?
Gute Frage. Ja, ich versuch's zu kommen, genau.
Also liebe Grüße nochmal Kasper.
Oder bei der Bitkom. Ja. Ah, ja. Genau. Ich glaube, die ist eine Woche da drauf und sonst einfach immer gerne per E-Mail, Call und überall.
Super. Also Finance Forward, genau. Hier, ich habe sie gerade nochmal offen, am 7. und 8. Mai in Hamburg. Also das auf jeden Fall gut. Für jeden, der es schafft, einen Pflichttermin. Cool.
Auf jeden Fall.
Dann ja, sage ich danke. Bis hierher erstmal. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht.
Nee. Super. Dann ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Ganz vielen lieben Dank. Cool. Super. Bis dann. Ciao. Also, ciao.
Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de/podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten.